Herzlich willkommen zu Leistung Neudenken, dem Podcast zum Thema Sport und Karriere. Heute zu Gast Martin Grüning. Martin ist Chefredakteur des Runner's World Magazin, dem größten Laufmagazin der Welt, und Inhaber einer sehr respektablen Marathon-Bestzeit von 2 Stunden 13. Und das Ganze vor dem Nike Vaporfly, was das Ganze umso beachtlicher macht. Er ist auch erfahrener Podcaster. Und uns eint, glaube ich, die Liebe zum Laufsport. Hallo Martin, herzlich willkommen.
Hallo lieber Yannick, ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast Gast sein darf. Ich bin ganz gespannt, weil das Thema ist ja wirklich eines, zu dem man nicht allzu oft sprechen darf. Ich tue das aber gerne, weil es passt bei mir so gut. Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen.
Genau, das hatte ich auch auf der Agenda stehen. Also wenn man dein Social Media so ein bisschen verfolgt, dann sieht man eigentlich sehr schnell, dass deine große Leidenschaft wirklich das Laufen ist. War das schon immer so oder kam das erst dann irgendwie im Studium oder noch später?
Nein, gar nicht. Ich bin tatsächlich jemand, der aus der Schülerleichtathletik gekommen ist. Ich bin schon sehr früh für den Laufsport begeistert worden von einem engagierten Lehrer damals. Also habe schon mit 13, 14 Jahren, ich werde jetzt 59, mit 13, 14 Jahren mit dem Lauftraining, gezielten Lauftraining begonnen und habe dann so die klassische Laufkarriere gemacht. So am Anfang Kurz- und Mittelstrecken und dann als Jugendlicher habe ich gemerkt, mir liegt viel mehr das etwas längere Laufen, dann also auf der Bahn so die 3000 Meter, 5000 Meter. Ja, und dann bin ich dabei geblieben, bin auch bedingt durch die Möglichkeiten, die mir das Elternhaus gegeben haben und dass ich studiert habe und nicht in eine Ausbildung gegangen bin, konnte ich dann weiterlaufen und bin dann zunehmend auch auf die längeren Strecken gewechselt. Ja, und konnte dann, wie ich schon eben sagte, irgendwann aus dem Hobbylaufen ein professionelleres Laufen erstmal machen und daraus dann auch, hat sich später, aber auch durch ein paar Zufälle, der Berufsweg Lauf, ja, ich würde dann mal sagen, Laufjournalist oder Laufexperte ergeben.
Vielleicht kannst du kurz unseren Zuhörern sagen, was du studiert hast.
Ich habe Germanistik und Geschichte studiert. Damals gab es noch nicht so Bachelor- und Masterstudiengänge, sondern bei mir hieß das war ein Magisterstudium. Ich habe einen Magister gemacht in Geschichte mit den Nebenfächern Germanistik und Soziologie. Also ja, das war damals so, man machte ein Diplom oder einen Magisterabschluss oder ein Staatsexamen und ich habe einen Magister gemacht.
Cool. Deine Hochzeit im Laufen war ja so in den 80er, 90er Jahren. Da muss ich gestehen, war ich noch gar nicht geboren. War die Laufszene damals noch eine andere?
Ah, definitiv. Da bin ich ja so ein bisschen stolz drauf, dass ich mich in einem Sport bewege, dessen Entwicklung ich, was so den Fitness- und Freizeitbereich angeht, von Beginn an mitgemacht habe. Also das Laufen gab es ja früher als leichtathletische Disziplin und das hat man nicht nebenher als Hobby betrieben. Und ich habe das so mitbekommen, wie das Laufen groß geworden ist, wie es dann eben irgendwann zu einem Massenphänomen, zu dem einzigen Trendsport geworden ist, der ewig im Trend geblieben ist. Das habe ich also seit den 70er Jahren, wo so die erste Joggingwelle kam, habe ich das mitbekommen. Und das Laufen war anders, ja. Also ich kann mich tatsächlich auch kann mich gut daran erinnern, dass ich, wenn ich laufen gegangen bin, so mancher mich von den Nachbarn oder auch meine Oma immer gefragt hat, hast du nichts Besseres zu tun? Heute ist es ganz anders. Wenn heute Leute laufen gehen, dann drehen sich die Passanten um und sagen, wow, oder bereitet ihr euch auf den nächsten Marathon vor? Also, damals war die Anerkennung für das Laufen so als Freizeitsport nicht so groß.
Ich weiß also, auch. War in dem Fall auch gar kein Motiv von dir? Also ich meine, heute ist ja schon, also man sieht eigentlich kaum noch einen auf der Straße laufen ohne eine Garmin-Uhr am Handgelenk. Und es geht wirklich um die nächste Bestzeit und wirklich dieses ja aus der Leistungsgesellschaft vielleicht heraus entstandene, okay, Streben nach mehr, Streben nach der neuen Bestzeit.
Also klar, ich bin sozialisiert im leichtathletischen Leistungssport. Da ging es schon um schneller werden, um Meister werden oder Bestzeiten aufstellen und so weiter. Logisch. Mhm. Aber dass ich mich heute als Lebensläufer bezeichnen kann, das hat damit zu tun, dass eben das Laufen als Freizeitbetätigung einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Also früher, die Leute, mit denen, die meine Vorbilder waren, die haben natürlich, nachdem die Leistungssportzeit vorbei war, haben die aufgehört zu laufen.
Wer waren denn die Vorbilder? Also ich habe gerade so, ich denke an Steve Prefontaine, auch kurz Pre genannt, der ja für Ausdrücke wie Suicide Pace bekannt ist oder es gewinnt derjenige, der die dicksten Eier hat. War das jemand, der dich inspiriert hat?
Mich hat tatsächlich mehr Alberto Salazar inspiriert, weil der halt Marathonläufer war. Mhm. Mich haben so die Marathon-Heroes mehr angesprochen. Aber die allerersten Vorbilder, die ich hatte, das waren so Ron Clark zum Beispiel, 10.000 Meter Weltrekordler. Oder so Leute, die heute noch zitiert werden, also aus den 50er oder 60er Jahren, Zatopek, Emil Zatopek. Ja. Mhm. Und dann Steve Prefontaine ist eher so ein Phänomen dann, der schon der Nike 80er Jahre, dass man den noch mal so gehypt hat. Zu meiner Zeit war der gar nicht so groß. Also war jetzt gar nicht mein Vor. Ich finde den tollen Typen, eine tolle Geschichte. Aber er ist auch ein bisschen zu dem gemacht worden. Ne?
Meinst du, dass gerade so jemand in Deutschland gerade fehlt, um wirklich den Nachwuchs zu motivieren, diesen Leistungsweg einzuschlagen?
Ich glaube, ganz aktuell drängen sich doch wieder so ein paar auf,
finde ich. Auch, ja.
Die einzigartig sind, die Typen sind so irgendwie. Also ob das jetzt Amanal ist, der auch mit seiner Historie, mit seiner Geschichte für das steht, was momentan Zeitgeist ist, die Welt wächst zusammen. Oder ob das im Laufen Hendrik Pfeiffer ist, der ein sehr, sehr eigener Typ ist. Arne Gabius war eher ein introvertierterer Mensch so. Also dafür hat er durch Leistung natürlich beeindruckt. Ich glaube, da kommen gerade richtig gute Typen. Das ist auch so ein bisschen mit der Grund, dass sich im Langstreckenlauf in Deutschland gerade ja was tut. Ne? Das war ja so in den 2000ern war es ja mal so eine Zeit lang, da war es mau. Da fehlten auch dann tatsächlich so die ganz großen Vorbilder. Aber jetzt finde ich im Moment, da sind doch echte, ja, wieder Charaktere auf der Straße unterwegs. Finde ich eigentlich ziemlich cool gerade.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Ich hatte schon die Ehre, alle drei mal kennenzulernen. Total lustig, gerade in Kombination, wenn die zu dritt unterwegs sind. Kommt man aus dem Lachen eigentlich gar nicht mehr raus. Und ich glaube, gerade das macht für mich wirklich das Laufen aus. Also ich hatte den Sommer über mangels Triathlon-Wettkämpfe, habe ich ein bisschen mehr Laufwettkämpfe bestritten, viele Track-Events, das hat mit Corona-Maßnahmen eigentlich super geklappt. Und was mich da begeistert hat, das hat mich so ein bisschen in meine Jugend zurückversetzt, war wirklich dieses Freuen füreinander. Also es gibt natürlich bei so einem Leichtathletik-Event verschiedene Events, ja, also eine 1500 Meter, eine 5000 Meter, eine 800 Meter, um jetzt beim Laufsport zu bleiben. Und dass man sich wirklich dann für den Teamkollegen noch freut oder für jemanden, den man mal über Zweiken kennengelernt hat, das fand ich unglaublich. Also einfach diese Gemeinschaft in Kombination halt wirklich mit dem an sich selbst arbeiten dürfen, was ja doch dann das Egoistische doch darstellt.
Leistungssport per se ist natürlich immer auch egoistisch. Natürlich geht es auch darum, dass man selbst der Beste vielleicht ist. Aber das Laufen an sich ist ja ein sehr, sehr fairer Sport. Also bei uns gehört es nicht dazu, wie im Fußball oder im Fußball, dass man versucht, ungesehen dem anderen mal in die Beine zu treten oder zu tackeln, sondern da gibt es klare Vorschriften und an die wird auch sich immer gehalten. Also das an sich, finde ich, ist das mit der fairste Sport überhaupt. Ne?
Genau, unser Aushängeschild im Triathlonsport, der Herr Frodeno, der hat mal den coolen Satz gesagt, Sport ist einer der wenigen ehrlichen Maßstäbe im Leben und so sehe ich das eigentlich genau. Für mich ist auch Laufen die allerehrlichste Form. Also das kann man zeitenfest machen, das ist wirklich Mann gegen Mann und ja, ich glaube, wir haben,
ja. Ja, bis vor kurzem konnte man ja dann auch sagen, es ist so technisch ziemlich befreit. Also die Technik spielt keine so extrem große Rolle beim Laufen. Deswegen galt es für mich auch immer als einer der fairsten Sportarten. Hat sich jetzt natürlich so in den letzten 2-3 Jahren durch die neue Laufschuhrevolution so minimal geändert. Ne? Also das ist so ein bisschen eine neue Zeit jetzt auch beim Laufen, was das Technische angeht. Vorher war es so extrem puristisch, aber jetzt durch die Entwicklung, die Nike da vorangetrieben hat, kann man das so ganz gar nicht mehr sagen. Das ist wirklich ein neues Element. Das hat es in den letzten Jahrzehnten in der Form gar nicht gegeben.
Meinst du, Laufen hat da gerade auch so ein bisschen vielleicht ein Selbstvermarktungsproblem, würde ich es mal nennen? Also gerade letztes Jahr, du hast die Laufschuhthematik angesprochen, auch so in Sportlerkreisen, das war und ist das Thema wirklich. Man hatte oft so das Gefühl, okay, schon wieder ein Weltrekord. Und dann hat man einen Afrikaner meistens gesehen und hat dann nur geschaut, welcher Schuh ist das? Siehst du es problematisch? Also gerade die Entwicklung geht ja dahin wirklich, dass man mit dem Schuh umgehen muss. Ansonsten hat man keine Chance. Und um mal das Beispiel weiterzuführen, also gerade im Tennissport würde ich ja nie so weit denken zu sagen, ey, was wäre denn gewesen, hätte der den Schläger gehabt? Den fand ich eigentlich mal ganz spannend, den Vergleich. Siehst du das problematisch?
Es ist gewöhnungsbedürftig. Im Moment sehe ich es noch nicht als problematisch an. Ich habe immer anderen Sportarten es geneidet, auch als Zeitschriftenmacher, geneidet, dass da so viel Technik mit dabei war, über die man sich austauschen konnte, auch den Triathleten. Jetzt haben wir es mal, jetzt müssen wir uns da so ein bisschen dran gewöhnen, dass das auch in unserem Sport, der wie gesagt sehr, sehr puristisch war, was auch viele, viele Vorteile hat, ein neues Moment einfach, was es jetzt zu diskutieren gilt. Ich bin da gar nicht so argwöhnisch. Ich glaube, da muss es klare Regeln geben, an denen arbeitet man gerade. Und die werden sich auch noch mal ändern, die Regeln. Die muss man auch dem Material und der Industrie so ein bisschen anpassen. Aber ich finde das gerade eine spannende Zeit. Kann es aber nicht so richtig bewerten. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, ich finde es nicht schlecht. Ich denke, wir müssen irgendwann tatsächlich dahin kommen und so ein bisschen sagen, das war die Zeit vor den Carbon-Elementen im Schuh und das ist die Zeit mit Carbon-Elementen im Schuh, aber da wird auch noch mehr kommen. Ich finde es spannend.
Das ist ja ähnlich wie im Schwimmsport, also ja.
Ja, oder da bin ich jetzt gar nicht firm, da bist du ja viel mehr Experte als ich, vermutlich auch im Radsport, oder? Da wird es doch so viele Details an einem Bike geben, die entscheidend sind. Da gibt es doch diese Diskussionen vermutlich schon immer und ewig. Wir sind
auf jeden Fall, da tut sich tagtäglich was. Also das ist, ich war gerade im Trainingslager mit dem Herr Kienle, dem Weltmeister aus dem Jahr 2014, und der hat erzählt, so am Anfang, da hatte der immer noch einen klaren Wettbewerbsvorteil gehabt. Mittlerweile halt nicht mehr, weil die Konkurrenz auch gemerkt hat, okay, das ist wichtig und wir müssen da auch die Schraube drehen. Und so ist der Vorsprung, den er damals hatte, halt immer kleiner geworden, ja. Vielleicht nochmal weitergeschlagen, also so Laufen in der Gesellschaft, also gerade diese Top-Leistungen, also jetzt steht Nike mittlerweile bei vielen Projekten dahinter, nennt das Ganze dann irgendwie cool und zieht es sehr, sehr groß auf, das 2-Stunden-Projekt möchte ich da nennen. Also viele können sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was das für Leistungen sind. Es gab so ein paar Ideen, so ein Laufband mal zu programmieren mit der Geschwindigkeit und autonomal Hobbyläufer da drauf zu stellen, um dann mal wirklich in lustigen YouTube-Videos zu zeigen, was es denn für eine abartige Geschwindigkeit ist. Meinst du generell, da muss man noch mehr tun, um wirklich das den Leuten nahezubringen, also diese Top-Leistungen?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, da bewegen wir beide uns auch in der Blase.
Ja.
Tatsächlich die Motivation zu laufen für die Millionen Menschen, die laufen, zweimal in der Woche 20, 30, 40 Minuten laufen zu gehen, ist ja eine ganz andere, als irgendwem nacheifern zu wollen. Die interessieren sich nicht dafür. Die normalen, durchschnittlichen Fitnessläufer, Freizeitläufer, Hobbyläufer, die interessieren sich nicht dafür, wie schnell die Weltklasse läuft. Und ob das besonders schnell ist und ob da jemand unter 2 Stunden läuft, sondern interessieren sich für sich selbst. Die haben eine intrinsische Motivation zu laufen. Die wollen etwas für ihre Gesundheit tun. Die wollen etwas für ihr Körpergewicht tun. Die wollen sich entstressen. Das ist so jetzt das letzte Moment. Darüber haben sich auch diese Laufwellen, wo immer mehr Menschen oder ja immer mehr Menschen ins Laufen gekommen sind, die haben sich darüber definiert. Erst hieß es ist irgendwann in den 70er Jahren hieß es, der beste Sport, etwas für Herz-Kreislauf zu tun, da ist das Laufen. Und dann sind die Leute ins Laufen gekommen. Und dann war das Thema Gewicht auf einmal aktuell. Und dann hieß es, der beste Sport, Kalorien zu verbrennen, das ist das Laufen. Das war die zweite Welle. Und die dritte Welle kam dann eben, dass die Menschen zunehmend sich selbst entfremdet waren, gemerkt haben, ich bin so fremdbestimmt durch Stress im Job, durch Karriere, durch Ansprüche an mich, denen ich gar nicht mehr Herr werden kann. Ah, da gibt es etwas, nämlich Sport, und da ist das Laufen wieder das Einfachste, zu mir selbst zu kommen, also sich zu entstressen. Und diese Menschen, das sind der Großteil derjenigen, die unser Klientel auch ausmachen, für die ist das völlig wurscht, ob da Carbon im Schuh ist oder ob der Eliud Kipchoge da unter 2 Stunden bleibt oder nicht. Ich will das gar nicht marginalisieren. Also es ist für eine relevante Zahl von Leuten ist das spannend und interessant, aber für den Großteil gar nicht. Die interessieren sich vor allen Dingen für sich selbst. Also so gehen
eine Hymne, an. Eine Hymne an den Laufsport, sehr cool. Also man ja, merkt, natürlich, du liebst das Laufen. Ja.
Ich habe ja selbst auch verschiedene Phasen als Läufer durchlebt. Also ich kann schon seit Jahrzehnten kann ich nicht mehr nach Bestzeiten schielen. Das ist schon lange, lange vorbei und trotzdem habe ich wahnsinnig viel Spaß am Laufen. Tatsächlich, jeden Tag noch immer. Und ich laufe inzwischen allem hinterher. Also ich kann mich mit gar nichts mehr messen, außer mit mir selbst und den Ansprüchen, die ich an mich habe. Und da ist dieser Sport einfach wunderbar. Also tatsächlich ist.
Du hast ja gerade so viele Aspekte angesprochen. Ja. Entschuldigung, ja, ich hatte lustigerweise gestern den Herrn Christian Storck im Podcast, der ist Partner einer Großkanzlei, viel beschäftigter Mann, und der hat auch gemeint, also Laufen ist für ihn einfach das Effizienteste, um sich wirklich fit zu halten. Also da kommen so viele Faktoren zusammen, auch dass es einfach wirklich, man braucht ein paar Laufschuhe und los geht's. Man muss sich nicht irgendwie um Material kümmern, man muss kein Schwimmbad organisieren, was jetzt in seinem Fall, er ist Triathlet, da eine Rolle spielt. Aber ja, war wahnsinnig schön ausgedrückt. Du hast es, wie gesagt, geschafft, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Gab es mal einen Plan B oder hattest du mal andere Pläne?
Tatsächlich gab es noch mal einen Plan B. Ich bin froh, dass der nicht in Funktion kam. Ich habe ja Leistungssport auch zu einer Zeit gemacht, wo man sein Studium so gerade davon finanzieren konnte. Meine Eltern konnten es sich nicht leisten, weil ich auch noch 5 Geschwister habe, konnten sich nicht leisten, mich so unterstützen während des Studiums. Ich musste mir das schon selbst schaffen und meine Geschwister sind halt arbeiten gegangen und ich bin laufen gegangen und habe damit ein minimales Geld verdient. Aber es war bei weitem nicht so wie heute, dass man damit irgendwie, dass ich hätte irgendwas zur Seite legen können, gar nicht. Also musste ich immer einen Plan B haben. Das war das Studium. Ich habe aber immer doppelt so lange für alles gebraucht wie die anderen aufgrund des Sports. Also wenn andere 3 Scheine im Semester gemacht haben, habe ich 1,5 gemacht. Das war auch so ein bisschen mein Plan. Ich hatte Unterstützung damals. Ich habe ein Stipendium gehabt, das gefordert hat. Das habe ich wegen sportlichen Erfolg gehabt. Aber im Rahmen des Stipendiums wurde gefordert, dass ich auch jedes Jahr Scheine hieß. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so heißt. Prüfung praktisch abgelegt habe, also dass ich weiter studiert habe. Ich habe doppelt so lange wie alle anderen gebraucht. Okay. Und das war auch voll okay. Der Plan B war dann, ich habe mich dann mehr auf die Sprachwissenschaft, also von der Geschichte weg auf die Sprachwissenschaft konzentriert und hatte dann zum Glück einen tollen Professor, der mir dann auch so die Möglichkeit bot, an einem Dialektarchiv, das wäre die Alternative zu Runner's World damals gewesen, an einem Dialektarchiv in Zons eine Promotion zu schreiben und eine halbe Stelle anzutreten. das ist dann zum Glück nicht so gekommen, weil sich dieses Angebot von Runner's World dann ergab. Aber sonst hätte ich das sehr wahrscheinlich gemacht, ja.
Es muss eine super, super spannende Zeit gewesen sein, auch so ein Magazin über so eine lange Zeit zu begleiten wirklich und aufzubauen, oder?
Ja, das ist tatsächlich verrückt. Ich bin jetzt im 28. Jahr bei Runner's World. Ich kann nichts anderes und kenne nichts anderes. Das ist schon ziemlich, ziemlich crazy irgendwie. Das war einfach Glück. Also, Runner's World kommt ursprünglich ja aus den USA. Da gibt es dort seit 50 Jahren das Magazin oder die Marke. Wir sind ja nicht nur ein Magazin, wir sind ja inzwischen auch eine erfolgreiche Online-Seite und machen Social viel und eben, wie du schon sagtest, Podcast. Also das Magazin war dann Anfang der 90er, dass sich die Amerikaner entschieden haben, die Idee zu internationalisieren und sind dann als erstes an UK und an den deutschen Markt gegangen. Und ich hatte einen Bekannten, der mich fragte, was willst du eigentlich nach deinem Studium machen? Deine 2013 reichen ja eh nicht, um zu den Olympischen Spielen zu kommen. Du musst dir mal über deine Zukunft Gedanken machen. Ich hätte eine Idee für dich. Steig doch bei Runner's World ein, dann sind wir schon mal zwei. So haben wir damals losgelegt, tatsächlich. Waren dann zwei plus eine Halbtagssekretärin. Ich hatte vom Journalismus null Ahnung. Als Germanist setzte man voraus, ich könnte irgendwie schreiben.
Aber hast du gar nicht gemacht vorher?
Ich habe natürlich im Studium geschrieben, ne? Also irgendwelche Magisterarbeiten oder ja. So etwas. Aber journalistische Erfahrung hatte ich jetzt nicht großartig.
Okay. Und da gab es dann den klaren Cut mit dem Leistungssport oder ist es so fließend ineinander übergegangen?
Es ging fließend ineinander über. Ich habe dann noch versucht, wenn ich ehrlich bin, ein knappes Jahr. Neben dem Job noch Leistungssport zu treiben, das hieß also zweimal am Tag zu laufen. Laufen ist ja anders als Triathlon überschaubar. Mhm. Also wenn du am Tag 30 Kilometer alles in allem zusammenbekommst, dann machst du schon richtig viel. Ne? Und das sind im 4-Minuten-Tempo 2 Stunden, sage ich jetzt mal so pauschal, 2 Stunden Training am Tag. Das ist ja machbar eigentlich. Ja. Ich merkte dann aber, dass ich sehr häufig auf einmal verletzt war, was ich vorher nicht so kannte. Also die Regeneration fehlte einfach. Und ich bin dann noch, während ich da arbeitete, eine 2:16 in Hamburg mal beim Marathon gelaufen, wo ich aber so merkte, nee, dafür lohnt sich einfach der Aufwand nicht und habe dann einen harten Cut gemacht. Ja, was allerdings bei mir auch so mit der Familienplanung gut zusammenpasste. Dann kam auch das erste Kind und dann fiel der Absprung auch gar nicht so schwer.
Ja, einer meiner besten Freunde, Tobias Blum, Marathonläufer, der muss sich das auch immer anhören von mir. Also er läuft ja quasi zweimal am Tag im Schnitt 12 Kilometer, damit man auf die 180 in der Woche kommt. Und Marathonläufer ja auch nie langsamer als 4 Minuten pro Kilometer laufen, ist es meistens dann so in 45 Minuten abgehakt pro Session. Heißt, er kommt so effektiv auf 1:30, 1:40 am Tag und das war's dann. Und natürlich, also die Regeneration, das ist A und O. Aber da vielleicht mal die ganz provokante Frage, wer leistet denn mehr? Also der Profiläufer, der wirklich zweimal am Tag läuft und dann den Marathon in 2:10 finisht oder der Familienvater, der berufstätig ist und vielleicht nur 3:15 läuft?
Ja, gute Frage. Kennst du meine Antwort? Also
du hast beides erlebt, deswegen.
Der Familienvater, definitiv, der nebenher noch im Beruf stemmt und dann noch 3:15 den oder 2:59 den Marathon läuft. Also eindeutig. Mhm. Trotzdem gönne ich natürlich dem Läufer, der die 2:10 läuft, auch sein Leben. Also ich habe es selbst genossen. Aber da bin ich übrigens bei dir. Also wir Läufer sind schon ganz schön privilegiert. Tatsächlich, also mehr als 2 Stunden, sage ich ja, Aufwand geht nicht. Alles, ja, gut, inzwischen fängt man ja an, dann noch alternativ zusätzliche Belastungen zu machen. Das gab es zu meiner Zeit gar nicht. Laufen lernte man nur durch Laufen. Alles andere war Hokuspokus. Also es war wirklich bei den 2 Stunden blieb's. Aber auch das ging mit einem Beruf nebenher, ging das nicht.
Ja, du hast schon die berühmt-berüchtigte Blase angesprochen, in der wir uns alle befinden. Also natürlich belächle ich das, aber für die Kassiererin an der Rewe-Kasse ist es natürlich unvorstellbar, zweimal am Tag 12 Kilometer zu laufen. Und genauso, glaube ich, muss man das immer einfach einordnen können. Und ich denke auch neben dem Beruf, also so einmal irgendwie eine halbe Stunde bewegen, finde ich machbar und glaube ich auch, dass es wirklich gut tut, aber wirklich dann ambitioniert auf ein Ziel hinzutrainieren, ja, stelle ich mir schon stramm vor.
Ja, definitiv. Also das finde ich ist auch höchst beachtenswert. Also wenn du eben einen vielbeschäftigten erwähnt hast, den du da im Podcast interviewt hast. Ich weiß jetzt, der Name ist mir jetzt gerade wieder nicht mehr präsent. Aber
der Herr Stork, genau.
Ja, genau, der dann, wie gesagt, auch noch einen Triathlon vorbereitet. Also da bleibt ja für viel anderes dann gar keine Zeit mehr. Das finde ich dann schon eine, schon eine mutige Entscheidung.
Also Ich glaube tatsächlich, um mal die Sportlerperspektive einzunehmen, so viele Sportlerkollegen wird das ganz gut tun. So nicht unbedingt im Berufsalltag, aber wirklich eine Beschäftigung nebenher, weil man kann ja immer noch irgendwas machen. Und ich glaube, so eine ultra wichtige Eigenschaft ist einfach zu wissen, was man nicht machen kann, also mal offensiv Dinge wegzulassen und nicht nochmal zu dehnen und nicht nochmal auf die Rolle zu sitzen. Weil letztlich, man hat 3 Disziplinen, es kommt Krafttraining dazu, also es ist einfach, mit neuen Technologien, also Recovery-Tools, also du kennst dich da wahrscheinlich auch bestens aus, aber es gibt einfach so viel und letztlich, man wird oft dafür belächelt, also auch wenn ich mit Kommilitonen spreche und denen erzähle, ich trainiere 3-mal am Tag, dann ist es erstmal so, wow, dann rechnet es aber runter und dann sind es doch 3 Stunden. Natürlich ist es bei mir BWL, Jura, wirklich leistungsorientierte Fächer, aber dann kommt schon schnell die Frage, was machst du die anderen 16 Stunden, wenn du nur 3 Stunden trainierst. Aber da ist ja viel nicht reingerechnet und das ist ja wirklich, man muss seine Ernährung planen, man muss wirklich den mit dem Schlaf haushalten und so weiter. Also da kommt ja so viel zusammen. War das früher auch schon so?
Ja, definitiv. Aber wobei ich da, geht mir durch den Kopf, ich hatte angekündigt zu der Saison, in der ich meine Magisterarbeit dann schreiben wollte und abgeben wollte, das war schon ganz schön aufwendig, das Ding. Und meine Examensprüfung machen wollte, also meine Abschlussprüfung, hatte ich angekündigt, in der Saison musste ich kürzer treten. Tatsächlich musste ich gar nicht, weil wir haben jetzt ist schon öfters gesagt, der Zeitaufwand fürs Laufen an sich gar nicht so groß war, musste ich nicht im Training kürzer treten, war aber nicht mehr so fokussiert. Und das hatte in dem Moment für mich einen positiven Effekt. Es war die beste Saison, die ich je hatte.
Okay.
Es war die Saison, in der ich abgelenkt war, indem ich auch noch etwas anderes im Kopf hatte als nur den Sport. Und da hat es so richtig geklappt. Also ich war total entspannt. Ich habe mir keinen Stress gemacht. Niemand konnte mir Stress machen, weil ich das angekündigt hatte. Etwas anderes steht jetzt im Fokus. Und in dem Moment hat das geklappt. Das ist natürlich persönlichkeitsabhängig. Ich war also scheinbar jemand, der sich zu viel Stress immer gemacht hat. Aber das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Also, dass ich danach so dachte, du kannst nebenher auch noch was anderes machen als nur den Sport. Du musst nicht alles andere nur nebenher machen. Also, das war in dem Moment, hat mir das gut getan. Aber wie gesagt, ich dachte deswegen, das war auch ein Grund, warum ich dann so im Berufseinstieg dachte, ich kann nebenher den Leistungssport betreiben. Aber das war dann einfach too much, war einfach zu viel des Guten.
Ja, lustig. Mein Trainer wurde letztens in einer Zeitschrift zitiert mit dem Satz, trainiere so wenig wie möglich. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Zurück zu deinem jetzigen Job. Was macht dir denn am meisten Spaß? Ist es so Geschichten erzählen? Willst du Menschen motivieren mit deinen Beiträgen? Tipps geben? Oder ist es das Gestalterische? Ich weiß nicht.
Tatsächlich, du hast es schon angesprochen. Also was mir am meisten Spaß macht, ist andere Menschen zum Laufen zu motivieren, bei so dem Laufstart zu begleiten. Das ist so wahnsinnig dankbar. Also wir Menschen sind ja zum Laufen geboren und du triffst immer wieder auf Menschen, die so sagen, ich kann nicht laufen. Und wenn du die dann so an die Hand nimmst, ob das jetzt durch irgendwelche Artikel ist oder irgendwelche Beiträge online oder so und dann das Feedback bekommst, ich habe das nie geglaubt, aber ich kann tatsächlich eine halbe Stunde am Stück laufen, ohne Pausen zu machen. Das finde ich total toll. Einfach so wirklich Menschen von diesem Sport begeistern, weil ich selbst halt davon so begeistert bin. Ne? Das ist so das, was mir am meisten Spaß macht. Was ich auch gerne mehr machen würde, dazu bleibt jetzt dann leider so im Alltag selten die Zeit. Also ich schreibe selbst gar nicht mehr so viel, weil ich jetzt halt in einer Funktion bin, wo man dann leider so ganz viele andere Sachen machen muss, die gar nicht so viel Bock machen.
Hast du das ein bisschen so aus dem Leistungssport übernommen, dieses höher, schneller, weiter? Also wolltest du immer die nächste Position innehaben? Wolltest du dich hocharbeiten? Gar nicht?
Nee, das gar nicht. Das sind zwei, also ich habe am Anfang genickt, als du loslegtest gerade, höher, schneller, weiter, das wende ich momentan leider immer noch und schon immer auf alle, die ich zum Laufen bringe an. Und das ist auch nicht immer gut. Also ich versuche immer jeden so zum Äußersten zu bringen. Also wenn jemand eine halbe Stunde laufen kann, dann sage ich, hey, du schaffst auch eine Stunde. Und wenn er eine Stunde laufen kann, dann soll er seinen ersten Halbmarathon laufen. Wenn er seinen ersten Halbmarathon gelaufen ist, soll er noch den Marathon laufen. Das treibt mich so immer. Und da musste ich jetzt doch so in den letzten Jahren lernen, nein, es muss nicht immer der Marathon sein. Es muss auch nicht jeder immer schnell laufen können. Es geht um ganz andere Dinge im Laufen. Und was meine Karriere betrifft, ganz anderes Thema. Wird ja wahrscheinlich jeder sagen, aber ging mir auch so, hat mich gar nichts getrieben. Überhaupt nicht. Also,
ich glaube, weil du deine Motive ganz klar formuliert hast von vornherein, oder? Also, weil du wirklich die Liebe zum Laufen in dir hast und eben Menschen dazu motivieren wolltest, das auch zu erleben.
Ja, aber ich habe drei Söhne. Die sind vermutlich so etwa so alt wie du. Und was ich denen immer predige, ist, findet etwas, was euch begeistert. Denn wenn ihr von etwas begeistert seid, dann werdet ihr darin auch gut sein. Und wenn ihr in etwas gut seid, dann werdet ihr damit auch Geld verdienen können oder meinetwegen auch Karriere machen können. Also das war so ein Privileg, was ich genossen habe. Wirklich, dass auch meine Eltern mir nie Steine in den Weg geworfen haben und nicht gesagt haben, hey, du studierst ja jetzt 16 Semester, wo andere das in 8 machen. Nein, die haben gesagt, wenn du glaubst, das ist das Richtige, mach das. Und das habe ich gemacht. Also ich glaube, das ist wichtig. Mein bestes Beispiel, ich glaube, ihr kennt ihn gar nicht mehr. Der Leiter des Sportstudios, Wolf-Dieter Poschmann.
Ah doch, sag mir was.
Aktuelles Sportstudio ist ja heute noch ein Begriff im normalen Fernsehprogramm. Und der Leiter desselben, irgendwann war Wolf-Dieter Poschmann, der ist etwas älter als ich. Der studierte aber so wie ich in Köln und den traf ich häufiger in der Mensa. Und ich wunderte mich so am Anfang, traute ich mich nicht so, ihn anzusprechen. Auch ein begeisterter Läufer. Ich traute mich nicht, ihn anzusprechen. Später habe ich ihn angesprochen. Was machst du eigentlich noch hier? Ja, ich studiere im 27. Semester. Der lief auch die 5000 Meter in 13,35 und die 10.000 Meter in 28,20. Der hat einfach seine Sportkarriere bis zum letzten genossen. Und später ist er als Fernsehjournalist noch erfolgreich geworden, weil er sich in seinem Metier bewegt hat. Der war für mich ein super gutes Beispiel, ein echtes Vorbild, was das angeht. Der saß lässig in der Mensa im 27., ich weiß es nicht, im 21. Semester, kein Schlag nicht tot. Ja. Im so und so vielen Semester, ganz cool, weil er einfach nebenher seinen Leistungssport noch betreiben wollte und immer daran geglaubt hat, irgendwie öffnet sich mir ein Fenster. Und das hat sich ihm eröffnet.
Cool, also schön gesagt. Ich komme ja aus einer Generation, muss man sagen, in der da so ein bisschen anders getickt wird. Da wird man auch mal schief angeschaut, wenn da im Lebenslauf mal eine dreimonatige Lücke ist. Aber wie du sagst, einfach was finden, was einen begeistert, was einen wirklich Tag ein, Tag aus auch irgendwie zum Lächeln bringt irgendwie, wo man gerne aufsteht, gerne für arbeitet. Und ich glaube, dann kommt der Rest von ganz allein und andere Motivationsgründe, Geld, Status. Ich glaube, da darf man sich keinen Kopf drüber machen, denn ich glaube wirklich, der, wo sich am wenigsten Gedanken drüber macht, der wird dann wirklich erfolgreich sein, was es auch immer heißen mag.
Ja, absolut. Genauso sehe ich das auch. Ich habe mein mittlerer Sohn studiert Archäologie. Der wird von jedem immer gefragt, was willst du denn mit Archäologie machen? Der findet Archäologie aber toll und der interessiert sich schon seit das so groß ist. Nein, also schon als Kind war der immer für diese Themen affin und dann soll der das machen und da wird der auch seinen Weg machen, ganz sicher. Da hat er meine hundertprozentige Unterstützung. Also.
Nochmal zurück zu deiner Karriere. Hast du mal überlegt, nochmal umzuschwenken oder war klar, du bleibst bei dem Magazin, das ist dein Baby?
Es gab mal so, nachdem ich 10 Jahre so dabei war, da gab es mal so eine Phase, wo ich so dachte, wirst du jetzt dein Leben lang hier bei Runner's World bleiben? Und dann hatte ich auch mal so Anfragen aus der Sportartikelindustrie, ob ich da nicht Lust hätte, irgendwie in den PR-Bereich oder so zu gehen. Da habe ich mal so ganz kurz gestutzt, aber ich bin heutzutage Ja, kann ich sagen, ich bin heilfroh, dass ich so lange dabei bin. Ich kenne jeden, ich kenne inzwischen die Väter von denen, die bei den Kunden uns betreuen, so ungefähr. Weißt du, das hat auch alles ganz viele Vorteile. Ich, ja, das entspannt einen auch in vielen Dingen. Ich muss mir manches gar nicht mehr so hart erarbeiten, weil ich es einfach erlebt habe. Das ist schon ganz schön privilegiert. Also da freue ich mich sehr und da bin ich wem auch immer, dem lieben Gott oder sonst wem dankbar, dass ich diesen Weg gehen konnte. Also heutzutage sind die Leute ja oft getrieben, alle paar Jahre sich neue Perspektiven suchen zu wollen und zu müssen. Das bin ich jetzt zum Glück nicht. Also nö, ich bin da heilfroh.
Wie nimmst du die Branche wahr generell? Gönnt man sich da gegenseitig was oder ist das komparativ? Oder?
Die Branche, die ist schon sehr kompetitiv so irgendwie, aber ich glaube, das ist da in der Sportartikelbranche nicht anders als in anderen Industriezweigen auch. Also ich glaube nicht, dass die sich irgendwie großartig unterscheiden. Nee.
Du hast es schon angesprochen, so hat sich natürlich auch viel verändert, gerade durch die Digitalisierung. Jedes Magazin braucht mittlerweile einen Podcast. Jedes Magazin gibt es mittlerweile auch online. Also die Menschen gehen immer seltener irgendwie in den Kiosk und kaufen sich ein Magazin. War das irgendwann mal existenzgefährdend, bedrohend für euch?
Ich habe den kompletten Wandel natürlich mitbekommen. Ich habe die Hochzeiten auch von Print mitbekommen. Und genauso bekomme ich jetzt mit den Mediennutzungswandel, der trifft natürlich auch uns bei Runner's World. Also die Einzelverkäufe am Kiosk sind extrem volatil, da geht es rauf und runter, Mitbewerber gehen vom Markt. Wir sind jetzt im Moment so ein bisschen die Profiteure davon, weil wir Marktführer sind. Ja, der ist natürlich, wenn ein Markt sich sondiert, dann ist immer so derjenige, der am stärksten im Markt ist, auch derjenige, der davon profitiert. Aber perspektivisch weiß ich, dass auch da nochmal auf meine drei Jungs referiert, die lesen keine Zeitschriften und keine Zeitungen. Die sind nicht blöd, aber es gehört einfach nicht zu ihrem Mediennutzungsverhalten. Und das weiß ich und das merke ich bei Runner's World natürlich auch. Wir profitieren momentan davon, dass Special Interest so speziell im Abo sehr, sehr stark weiter ist. Wir auch. Wir haben 22.000 Abonnenten, das ist ein echtes Fund. Aber wir sind natürlich auch sehr, sehr frühzeitig und da bin ich jetzt so denen, die das damals eingeleitet haben, das war ein Geschäftsführer damals, sehr, sehr frühzeitig auch online gegangen, haben da extrem viel investiert, obwohl das sich über Jahre nicht ausgezahlt hat und profitieren da heute auch von. Also so das Cross-Mediale, was wir jetzt mit Runner's World spielen können, das ist kriegsentscheidend. Also ist einfach total wesentlich.
Wenn ich so an die Fernsehbranche denke als Beispiel, da ist ja immer so die Einschaltquote entscheidend und die Zahlen werden dann veröffentlicht und dann ist es so, da wird ja drauf hingefiebert und danach gehen die Mundwinkel nach unten oder nach oben. Gibt es da ähnliche Zahlen bei dir, also so monatliche Auflage, die du dann auf den Tisch bekommst und mit denen du dann haushalten musst?
Klar, aber die steht nicht mehr alleine nur, jetzt die monatliche Printauflage, also was wir verkauft haben, sondern dazu kriegen wir natürlich auch immer die Page Impressions und die Unique User Zahlen für online und da die auf der einen Seite durch die Decke gehen, gerade jetzt in Corona-Zeiten irgendwie plus 30% gegenüber den Vorjahren, können wir dann, wenn in Print es stagniert oder auch rückläufig ist, können wir dann auch ganz gut verkraften. Also das hat eine ganz gute Balance. Und der Einzelverkauf am Kiosk, der ist inzwischen so weit hinter dem, was noch vor 5 Jahren war, bei allen Zeitungen und Zeitschriften, dass uns das schon gar nicht mehr schert. Also da machen wir uns gar nicht mehr verrückt. Durch die Phase sind wir alle schon durch. Und ich sage ja, wir haben jetzt so ein bisschen das Glück, dass wir von Mitbewerbern, die aus dem Markt gehen, Abonnenten zum Beispiel übernehmen und solche Dinge. Von daher haben wir sogar auch Print ein kleines Plus. Also kommen im Moment da ganz gut durch. Wenn ich aber noch weitere 27 Jahre dabei bleibe, dann werde ich dir das in der Form nicht mehr sagen können. Wo Print sich hinentwickelt, keine Ahnung. Und Corona ist ein Brandbeschleuniger natürlich, logisch. Und das merken wir auch total. Also eindeutig.
Ja, ich bin nach wie vor großer Print-Fan, muss ich sagen. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Entschuldigung, auch mal wieder öfter ins Kiosk gehen und sich das Magazin holen. Wenn da so ein Mann dahinter steht, dann kann da auf jeden Fall nichts Verkehrtes drin stehen und auch nicht zu geizig sein, die paar Euro für das, das Online-Exemplar auszugeben. Martin, hat mir großen Spaß gemacht. Du lebst das Laufen, wenn ich das so sagen darf. Und ich danke dir recht herzlich.
Ach, Yannick, vielen Dank, dass ich über das, was mir Spaß macht, jetzt eine knappe Stunde reden durfte. Das tue ich immer gerne.